Deutschlandfunk, Information und Musik.
Was in Lützerath passiert, bleibt nicht in Lützerath. So wird die Klimaaktivistin Greta Thunberg zitiert aus ihrer Rede, die sie gestern bei der Kundgebung im Nachbarort gehalten hat. Die Frage dahinter ist, welche Rolle spielt der Protest in Lützerath, auch wenn es nach aller Voraussicht dazu kommt, dass der Ort abgerissen und die Braunkohle darunter abgebaggert wird. Die Frage habe ich dem Bremer Protestforscher Sebastian Hauns vor der Sendung gestellt. Also, wann sind Proteste erfolgreich und was ist der Maßstab dafür?
Ja, das ist in der Tat eine der schwierigsten Fragen, die die Forschung über soziale Bewegung und Protest zu beantworten hat. Natürlich sind Proteste dann erfolgreich, wenn die Forderungen umgesetzt werden, unmittelbar. Das kann bei kleineren Protesten, wo zum Beispiel eine Umgehungsstraße verhindert werden soll oder irgendwie so ein lokales Anliegen verfolgt wird, auch manchmal der Fall sein. Aber bei so großen Protesten, die auch große gesellschaftliche Fragen ansprechen, ist das oft schwer genau zu sagen, wann eigentlich die Forderungen umgesetzt worden sind und wann der Protest damit erfolgreich ist. Das liegt an zwei Sachen. Erstens daran, dass zwischen der Forderung und dem Erfüllen der Forderung lange Zeit vergeht. Also wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen, das werden wir erst wahrscheinlich in frühestens 10, 20 Jahren sehen. Und dazwischen passiert natürlich viel und viele Akteure haben dann Teil an diesem politischen Prozess. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, oft den Erfolg einer Protestbewegung in so einem Endergebnis klar auszumachen.
Das heißt, man hätte so ein Ereignis wie rund um den Hambacher Forst, ne? Da waren ja die Proteste direkt erfolgreich.
Ganz genau, da ist tatsächlich die Abholzung eines Waldstücks verhindert worden und damit war der Protest, der auch so eine sehr konkrete Forderung hatte, erfolgreich gewesen. Und das ist aller Voraussicht nach, wird das in Lützerath nicht der Fall sein.
Ist es ein Erfolgsmaßstab, ob es gelingt, eine Protestbewegung mit öffentlicher Sympathie zu bedenken oder nicht, wenn wir auf die zum Teil gewaltsamen Demonstrationen, Gewalt auf beiden Seiten, gegen die G20-Gipfel blicken? Ist da der Eindruck richtig, dass es da in der breiten Öffentlichkeit recht wenig Sympathie gab für die Kapitalismuskritik der Globalisierungsgegner? Aber jetzt dieses Dorf, Lützi genannt oder Hambi, der bedrohte Wald, da ist die allgemeine Sympathie größer. Ist das auch ein Erfolgsmaßstab?
Also soziale Bewegungen sind in der Regel zur Durchsetzung ihrer Ziele darauf angewiesen, dass sie eine breite Unterstützung in der Bevölkerung findet, in der Regel sogar eine Mehrheit hinter sich bringt. Insofern gehört fast immer auch Unterstützung der Bevölkerung zum Erfolg dazu. Es macht aber den Erfolg nicht alleine aus. Also es kann oft sein, dass eine Bewegung, bei der Friedensbewegung sieht man das oft, die hat immer Forderungen gestellt, die auf breite Unterstützung getroffen sind, die aber fast nie durchgesetzt worden sind. Also die Unterstützung der Bevölkerung reicht alleine nicht aus, ist aber oft ein wichtiges Element.
Nun ist Klimaschutz ja ein sehr zustimmungsfähiges Anliegen, aber wie sieht das aus, wenn Klimaschutz mit sehr viel konfliktreicheren Mitteln durchgesetzt werden soll? Mit dem sich festkleben auf Straßen oder mit dem Beschmutzen von Kunstwerken, das sind ja Aktionen der Gruppe Last Generation gewesen, Aktionen, die der Gruppe sogar die extreme Zuschreibung, sie seien Klimaterroristen, eingetragen haben. Also wenn Aktionen mit so kontroversen Mitteln durchgeführt werden, wenn sie so extreme Antireaktionen provozieren, wird dann auch das eigentlich zustimmungsfähige Anliegen in Mitleidenschaft gezogen?
Also der Begriff Klimaterrorist ist ja nicht umsonst zum Unwort des Jahres 2022 gewählt worden und ist natürlich völlig absurd, weil es den Leuten, die da sich auf der Straße festkleben oder Kartoffelbrei oder Tomatensauce gegen Bilder werfen, ja nicht darum geht, die Bevölkerung einzuschüchtern und in Angst und Schrecken zu versetzen, was eigentlich Kern des Terrorismus ist. Aber abgesehen davon ist es natürlich so, dass in ganz, ganz vielen sozialen Bewegungen nicht immer alle Aktionen aller Teile dieser Bewegung auf Zustimmung stoßen. Das bedeutet ja aber nicht, dass deswegen die Bewegung als Ganzes oder das Anliegen als Ganzes diskreditiert wird. Und was man eher hier sieht bei den Klimaprotesten, ist, dass es eine Differenzierung der Proteste gibt, eine Vielfalt, ein Nebeneinander von Protesten, bei denen manche Protestformen auch auf breite Unterstützung stoßen und manche nicht. Das ist nicht ungewöhnlich für soziale Bewegungen, sondern eher die Regel. Das war bei der AKW-Bewegung so, das war auch bei der Frauenbewegung so, wo manche Aktionsformen breite Unterstützung gefunden haben, manche Aktionsformen auf Ablehnung gestoßen sind. Aber das Gesamtanliegen, ob das deswegen leidet, das ist damit nicht ausgemacht. Und meistens wirken sich eher solche sozusagen einzelnen, nicht auf Zustimmung stoßenden Aktionen nicht unbedingt negativ auf die Meinung gegenüber dem Gesamtanliegen aus.
Nicht negativ. Die häufig angeführte These ist ja, dass relativ extreme Aktionen von Last Generation das Anliegen selbst diskreditieren. Der Meinung sind Sie nicht?
Nein, der Meinung bin ich nicht, weil man eher aus der Geschichte der Protestbewegung sehen kann, dass in den meisten langfristig auch erfolgreichen Protestbewegungen, die größere gesellschaftliche Fragen adressiert haben, es ein oft konflikthaftes Nebeneinander unterschiedlicher Formen gegeben hat, die eben auch auf unterschiedliche breite Zustimmung gestoßen sind. Und nicht alle diese Formen zielen darauf ab, sagen, Unterstützung der breiten Bevölkerung zu bekommen. Manche Aktionsformen in sozialen Bewegungen dienen auch in erster Linie dazu, interne Wirkungen zu entfalten, die Mobilisierung aufrechtzuerhalten, die Konfliktkonstellation aufrechtzuerhalten und damit auch Leute bei der Stange zu halten, sagen, im Kern der Bewegung dabei zu bleiben.
Was heißt das konkret jetzt übertragen auf die Proteste in Lützerath und dimensioniert auf Fridays for Future zuvor und daneben oder danach die radikaleren Zweige, Last Generation oder Extinction Rebellion, wie fügen die sich zueinander?
Ich glaube, am besten versteht man das, wenn man sich die Anti-AKW-Bewegung anschaut. Die Anti-AKW-Bewegung war am Ende, und das war ja auch ein über 30-jähriger Prozess, mit ihrer Mobilisierung gegen die zivile Nutzung der Atomkraft in Deutschland erfolgreich. Die letzten AKWs werden vermutlich jetzt im April diesen Jahres abgeschaltet. Auf dem Weg dorthin gab es ganz viele verschiedene Aktionsformen, von großen Demonstrationen, Blockaden bei den Castor-Transporten, den Nukleartransporten, teilweise Sabotageaktionen gegen das Stromnetz, gegen das Oberleitungsnetz der Bundesbahn. Und manche dieser Aktionen sind auf Zustimmung gestoßen, manche nicht. Manche hatten eben eher eine Bedeutung dafür, dass die Bewegung selber weiter aktiv geblieben ist, dass es für Aktivisten und Aktivistinnen Orte des Handelns gab. Es gab dann auch große Demonstrationen, die stattgefunden haben, bei denen auch eine breite Unterstützung sich äußerte. Und es gab Bevölkerungsumfragen, in denen klarer wurde im Laufe der Zeit, die Bevölkerungsmehrheit in Deutschland lehnt den Weiterbetrieb der AKWs ab. Und ich glaube, so ähnlich ist das bei den Klimaprotesten im Moment auch. Wir haben auf der einen Seite diese Aktionsformen, die sich an die breite Bevölkerung richten. Das ist Fridays for Future, diese Großdemonstrationen, bei denen alle mitmachen können. Und es gibt andere Aktionsformen, die stärker diese Konfliktkonstellation in den Vordergrund richten. Und das ist jetzt zum Beispiel Lützerath oder auch die Aktion im Hambacher Forst, die nicht darauf ausgerichtet sind, dass sich jetzt Millionen von Menschen daran beteiligen, die auch weit außerhalb dessen sind, was viele Leute für sich riskieren würden, selber zu tun.
Wenn also Lützerath als Dorf nach diesem Wochenende Geschichte sein wird, wie es jetzt zu erwarten ist, dann bleibt dennoch etwas von dem Protest?
Ja, es bleibt etwas von dem Protest. Das bleibt sozusagen die Erinnerung an die Aktion, die dort stattgefunden hat. Die wird sozusagen für die Bewegung wahrscheinlich relevant sein. Man weiß es noch nicht, wie das dann sozusagen intern verarbeitet wird, welche Erinnerungen daran, welche Erzählungen daran geknüpft werden. Aber auch da gibt es im Grunde Parallelen zur Anti-AKW-Bewegung. Da gab es die Besetzung dieses Bohrlochs in Gorleben, auch ein Dorf, was da, also ein Protestdorf, was da errichtet worden ist, was auch irgendwann geräumt worden ist, was für die in der Geschichte der eigenen Erzählung der Bewegung eine symbolische Bedeutung hat, die für die breite Wahrnehmung der Bewegung wahrscheinlich inzwischen weitgehend irrelevant geworden ist. Aber natürlich bleiben diese Ereignisse für die Bewegung wichtig. Da bildet sich auch so ein Wir der Bewegung, eine kollektive Identität der Bewegung heraus. Und viele derer, die daran teilgenommen haben, werden auch weiter in der Bewegung aktiv bleiben.
Sebastian Hauns war das. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen, Gründungsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung.